NDR Info. Lokaltermin.
Die Irrfahrt der Exodus. Ein Theaterprojekt in Ostfriesland lässt Geschichte an Originalschauplätzen lebendig werden. Eine Reportage von Michael Hollenbach.
Ich habe die Exodus zum ersten Mal gesehen am 10. Juli 1947. Der erste Blick auf die Exodus war großartig.
Noah Klieger hat Auschwitz überlebt. Der heute 87-jährige Israeli gehörte zu den Organisatoren der Überfahrt des Flüchtlingsschiffes Exodus von Marseille nach Palästina.
Das waren Vergnügungsdampfer, der war schon lange nicht seetüchtig. Den haben sie für 50.000 Dollar in Baltimore gekauft und wieder in Stand gesetzt. Und der sollte aufnehmen knapp 4.700 Mann.
Unterwegs bekam das Schiff den Namen Auszug aus Europa 1947. Auf Englisch Exodus.
Mit an Bord war auch Franja Friedmann.
Wir haben gerade solche Bett wie in Auschwitz waren. Und ich war schon schwanger. Und wir haben bekommen Essen, Salomonfisch mit Biskuit. Das war 3 Monate Essen.
War ich in Konzentrationslager in Auschwitz, Birkenau. 2 Jahre. Von Auschwitz, Birkenau haben sie uns genommen auf den Todesmarsch.
Zu 95% waren das Überlebende aus allen Ländern Europas. Da waren Ultrafromme dabei, da waren die sogenannten Freidenker, da war alles dabei.
Wir waren 4.500 Leute auf dem Schiff, aber in Ordnung.
Die Stimmung war ganz außergewöhnlich, weil die Menschen haben sich vorbereitet, sie sind nach Hause gefahren. Ich weiß, es klingt sehr komisch. Keiner von denen hatte jemals Palästina gesehen. Aber für sie war Palästina zu Hause. Das war früher mal das Zuhause der Juden. Also war es ihr Zuhause. Und nachdem sie natürlich mitgemacht hatten unter Deutschland, war das natürlich für sie ein Paradies. Sie sind zugekommen ins Paradies, ganz einfach.
Die Geschichte des Flüchtlingsschiffs Exodus, aufgeführt als dokumentarisches Open-Air-Theater an der ehemaligen Karl-von-Müller-Kaserne im ostfriesischen Emden. Der Leiter des Projekts, Jens Erwin Siemsen, erteilt vor der Probe letzte Anweisungen.
Ihr kommt von außen. Ihr kommt von außen. Wir fangen da hinten an. Mit dem Einsteigen fangen wir an, aber noch nicht mit der Marseille. Und ihr spielt die Israelian Version.
Ein Flugzeug, ein britisches Flugzeug.
Nach einem Tag sehen wir einen britischen Kreuzer.
Stop your ship.
Die Briten haben uns 20 Meilen vor der White Zone schon gestoppt. Wir haben uns gewehrt, wir haben sie 4 Stunden lang zurückgeschlagen, die britischen Kommandos. Die sind nicht aufs Schiff gekommen. Und dann wurde das ihnen zu bunt, dann haben sie probiert, das Schiff zu rammen. Interessanterweise hat die Exodus hat im Stand gehalten. Sie war viel stärker gebaut, als wir geglaubt hatten.
Die Briten rammten ein Loch in das Schiff mit 2 Kreuzers von die Englische. Das war sehr schwer, sehr schwer.
Wie sie gemerkt haben, dass auch das nichts hilft, dann haben sie begonnen, sie haben von ihren Feuerwaffen Gebrauch gemacht. Und Feuerwaffen, dagegen konnten wir nichts mehr tun. Wir mussten diesen Kampf aufgeben, wir hatten 3 Tote und über 160 Verwundete.
Viele Soldaten wurden verletzt. Es war ein Kampf, ein richtiger Kampf, von Angesicht zu Angesicht.
Wir haben sie mit Stangen, mit Konservendosen und dann mit der Hand zurückgeschlagen. Und das ging natürlich schwer auf die Nerven, kann ich mir vorstellen. Wir mussten aufgeben. Und wurden in den Hafen von Haifa geschleppt und dort hat man uns transportiert auf 3 Gefängnisschiffe.
Die Türen, es gab 2 von solchen Türen auf dem Schiff und sie sind geplatzt. Und mein Rucksack ist reingefallen, dieses Wasser ist reingefallen.
Alle dachten, dass wir jetzt sterben müssen.
Haifa war eine herrliche Stadt damals. Ich habe zum ersten Mal im Leben weiße Häuser gesehen, auf einem grünen Hintergrund. Und das war für mich natürlich ein Traum.
Es gab wenig Erlebnisse, die von allen Zeitzeugen berichtet wurden. Und dieses eine Erlebnis gehörte dazu, dass sie also an der Reling standen und an Land wollten, die Kamelberge gesehen haben, die weißen Häuser, dann aber gesehen haben, dass der Hafen abgeriegelt ist von britischen Soldaten und sie nicht an Land durften, beziehungsweise sie an Land durften, um dann eines der 3 Gefängnisschiffe zu betreten.
Jens Erwin Siemsen ist der Autor und Regisseur der Inszenierung. Er hat in Israel mit Augenzeugen gesprochen.
Das muss wohl das Grausamste gewesen sein. Also man muss sich das vorstellen, 1947, zwei Jahre nach dem Holocaust, kurz vor der Vollendung eines Lebenstraumes, heißt es, ihr werdet zurückgeschickt. Da ist den Leuten das Herz stehen geblieben. Eine Zeitzeugin sagte, sie hätten dann die Hatikva gesungen, die israelische Nationalhymne. Und immer wenn sie diese Hymne heute hört, dann würde sie Tränen in den Augen haben. Deshalb.
Das letzte Kleinod ist ein norddeutsches Theaterprojekt, das seit mehr als 20 Jahren seine historischen Stücke an Originalschauplätzen inszeniert.
Das ist auch eine ganz spannende Art und Weise zu arbeiten. Das letzte Kleinod ist zeitspezifisch arbeitet, also an den Originalschauplätzen und Geschichten zum Leben erwecken zu lassen. Und das hat mich gereizt.
Bei der Inszenierung der Exodus gehört die Berliner Schauspielerin Claudia Schwarz zum Ensemble. Sie spielt die Jüdin Genia.
Wenn man noch mal draußen ist, an dem Ort, wirklich den Originalschauplatz, hat schon dieser Ort eine unglaubliche Stärke und auch in der Form, es zu erzählen. Und dadurch ist es noch mal was ganz Besonderes.
Auch die Niederländerin Ronny Rakeer und Jeron Engelsmann spielen bei dem Projekt mit.
Das Gefühl, dort zu sein und das Gefühl, an diesen Originalschauplätzen zu sein, das kann man nicht nachspielen oder nacherzählen oder durch Lesen sich erarbeiten, sondern das bekommt man einfach nur durchs Dortsein.
Das macht das auch extra emotional verbunden, weil das Publikum bekommt richtige Geschichten von diesem Ort.
We stood on deck and we cried.
Wir machen das so weiter.
Das Ensemble hat das Stück vor 4 Wochen in Israel gespielt. Dort, wo die Exodus vor 67 Jahren von den Briten abgefangen wurde. In Haifa haben die Schauspieler vor der Aufführung auch mit Zeitzeugen gesprochen, die auf der Exodus waren. Claudia Schwarz erinnert sich an Genia.
Die Dame, die ich spiele, sie lächelt sehr viel. Aber unter diesem Lächeln, man spürt einen Schmerz, wenn sie ganz besonders darüber erzählt, dass sie eben in Auschwitz war, dass das eine schwere Zeit war. Aber auch immer mit dem Lächeln. Ja, ich war auf der Exodus, ich war 17, aber ja, war in Ordnung, es war okay.
Gerade die zwei Personen, deren Geschichte wir erzählen, kamen auf uns zu und meinten, ja, es ist genau so gewesen. Und von dem her denke ich, man konnte mit etwas Fantasie, konnte man auf jeden Fall genau diese Gefühle miterleben, die dort vorhanden waren.
Sophia Schenkler spielt Franja, die als Zwangsarbeiterin den Nationalsozialismus überlebte und auf der Exodus schwanger war.
Vor allem nach dem Treffen mit den Zeitzeugen hat man erst verstanden, oh mein Gott, das ist alles wirklich passiert. Das ist kein Theaterstück, das ist alles, wir spielen etwas Echtes. Und mit diesem Input nochmal hier reinzugehen und in die Kaserne reinzugehen und wir wissen, dass Lea und Genia, die wir dort getroffen haben in Israel, in dieser Kaserne gegessen haben und da geschlafen haben. Und da überkommt einen schon so ein Schaudern. Also weiß ich nicht, nicht positiv, nicht negativ, einfach etwas Großes.
Für Knaan Shahak war der Auftritt in Israel etwas ganz Besonderes. Der israelische Schauspieler lebt seit 7 Jahren in Berlin. Nun spielte er mit einem deutschen Ensemble eine Inszenierung, die sich mit den Folgen des Holocaust befasst.
Beide Seiten meiner Familie sind Holocaust-Überlebende. Mein Onkel wollte mich in Berlin besuchen, aber er stand jahrelang, dass er seinen Fuß nicht auf deutschen Boden also treten wird. Und dann wurde er irgendwie doch also geweicht, also das zu machen. Und ich denke, dadurch, dass er echte Deutsche also kennengelernt hat und auf einmal, sie waren nicht alle Nazis, also wie er sich gerne vorgestellt hatte. Und diese Brücke, also jetzt so Deutsche zu spielen, die israelische Geschichte also spielen, hat ihn sehr berührt.
Mit Tränen in den Augen seien nach der Aufführung Zeitzeugen und Angehörige von Holocaust-Überlebenden zu ihnen gekommen.
Es gab so eine Frau von einer Überlebenden, die eigentlich selber auch so die Geschichte ihrer Mutter nicht gewusst hat, weil man spricht auch unangenehme Seite seines Schicksals ungern. Also das kenne ich auch also von meinen Großeltern, also meine Mutter wusste auch nichts, also was ist mit ihnen also da in Ungarn passiert ist, weil sie einfach wollte darüber nicht sprechen.
Bevor er von dem letzten Kleinod erfuhr, wusste Knan Shahak kaum etwas über die Geschichte der Exodus.
Ja, ist ein Begriff Exodus, also kennt man also den Film, also, aber der Film natürlich entspricht die Wahrheit nicht, also das, er hat einfach so eine Mischung also zwischen der allgemeinen Geschichte, die Geschichte Israels und so weiter. Ich habe irgendwo gelesen, dass Ben-Gurion meinte, dass er sollte eine sehr gute Propaganda für Israel sein.
Der Hollywood-Film von 1960 mit Paul Newman in der Hauptrolle hatte mit der Realität der Exodus wenig zu tun, denn die Flüchtlinge des Filmschiffs gelangten erfolgreich nach Palästina.
Das ist das, was diese Geschichte so einzigartig macht. Also das ist das, was die Exodus von all den anderen Schiffen unterscheidet, die abgefangen wurden und wo die Passagiere zurückgeschickt wurden, dass sie eben nach Deutschland zurückgebracht wurden.
Zurück nach Deutschland heißt eigentlich zurück in das Land der Mörder ihrer Eltern oder Geschwister oder Verwandten,
sagt die Historikerin Gesine Jansen aus Uttum bei Emden.
Es waren 5 oder 46 Grad damals im Schatten. Und im Bauch des Schiffes, ein Teil lebte ja im Bauch des Schiffes, waren es über 50 Grad. Und es gab nur 6 sogenannte Toiletten für 1500 Menschen. Also die ägäischen Zustände kann man sich vorstellen.
Auf 3 gefangenen Schiffen transportierte das britische Militär die Juden von Haifa Richtung Mitteleuropa.
Trotzdem, auch die Kranken sind nicht von Bord gegangen. Auch wir hatten hochschwangere Frauen. Die haben sie auch geweigert, von Bord zu gehen. Nachdem die Briten begriffen hatten, dass sie uns nicht kleinkriegen, haben sie uns gedroht, wenn ihr nicht bis übermorgen von Bord geht, bringen wir euch in Lager nach Deutschland. Man muss sich mal bitte vorstellen, wir sprechen jetzt von August 1947, keine 2,5 Jahre nachdem diese alle Leute zu 99% aus deutschen Lagern kamen, hat man ihnen gesagt, ihr kommt wieder in Lager in Deutschland.
Das Lied von Mafirin, 4400, aus Kämpfen und Klares von Jan.
Die Geschichte der Exodus endet am 8. September 1947 mit der Ankunft in Deutschland.
Deshalb haben sich die Flüchtlinge in Hamburg auch sehr gewehrt. Die sind also zum Teil mit Wasserschläuchen aus den Schiffen gespritzt worden. Das muss sehr dramatisch gewesen sein.
220 Reporter waren dort gewesen. Die haben über die ganze Sache geschrieben. Die Welt war aufgewacht. Aber für uns war es auch klar gewesen. Das war zu viel. Überlebenden von Holocaust zurückzubringen, von Palästina.
Die Leute, die waren traumatisiert. Sie wurden vom Schiff geholt und in Güterwagen gebracht. Güterwagen, die mit Stacheldraht abgesperrt waren. Die Fenster waren vergittert. Die Schienenwege waren bewacht von bewaffneten Soldaten. Also im Grunde genommen unterschied sich die Situation in nichts von dem, was sie ein paar Jahre vorher unter den Nazis mitgemacht haben. Nur, dass die Jungs, die Soldaten in diesem Fall rote Baretts trugen und Briten waren.
Die jüdischen Vertriebenen kamen übergangsweise in das Flüchtlingslager Pöppendorf in der Nähe von Lübeck. Die Historikerin Gesine Jansen hat sich intensiv mit der Geschichte der Juden in Ostfriesland beschäftigt.
Wir wissen, dass sie in Pöppendorf ja zunächst gewesen sind, also in Schleswig-Holstein, und dort in sehr schlechten Unterkünften gewesen sind. Kein heißes Wasser gehabt, wohl auch keine Heizung gehabt.
Und in Hamburg haben uns übergeführt in Pöppendorf. Und dort waren auch solche von Blech, solche Baracken. Und 30 Menschen waren in ein solcher Barack, nicht gegeben zu essen. Und dort habe ich den 20.10.47 habe ich geboren, mein Kind.
Und man hat dann nach Unterkünften gesucht hier im norddeutschen Raum und ist, warum auch immer, auf die Kasernen in Emden gestoßen.
Was nach Pöppendorf mit ihnen geschah, blieb jahrzehntelang weitgehend unbekannt. Der Leiter des letzten Kleinods, Siemsen, erfuhr zufällig von dem weiteren Schicksal der Flüchtlinge, als er für eine andere Produktion mit Zeitzeugen sprach.
Einer erzählte mir, ja wissen Sie, in der Kaserne waren damals auch Juden untergebracht. Das war mein Kibbutz.
Auch Gesine Jansen ist eher zufällig auf die Geschichte der Exodus-Flüchtlinge in Ostfriesland gestoßen. Bei ihren Recherchen zur Geschichte der ostfriesischen Juden stieß sie auf einen Spiegelartikel von 1948.
Die Exodus-Leute, die jetzt in Emden leben, wollen partout in Palästina dabei sein. Einstweilen spielen sie gegeneinander Fußball und üben sich in den Lagern selbstverwaltend als kommende Staatsbürger Israels.
Da war ich sehr überrascht damals. Ich kannte die Geschichte, so nach dem Roman von Leon Uris, klar. Und habe dann in Emden versucht, Menschen anzusprechen, um die als Zeitzeugen zu interviewen. Und einige Leute, von denen ich wusste, dass sie an Emden an der Geschichte interessiert sind, haben mich ganz verständnislos angeguckt und haben dann gesagt, also irgendwie muss ihnen da jemand eine Ente aufgebunden haben. Ich weiß davon überhaupt nichts. Nein, ich war die ganze Zeit in Emden. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich war noch in Emden, von Pöppendorf. Wir fahren in Emden, Deutschen, mit Engländern. Haben uns genommen in einen Zug und war keine Fenster. Und das war schon Winter und war so kalt. Und ich habe keine Sachen nicht gehabt, nur ein Schürze.
Das letzte Kleinod spielt die Geschichte der Exodus bis zum Ende, bis zu den Unterkünften der rund 4000 Juden in Emden und Wilhelmshaven. Die Schauspieler wohnen während der Proben und der Spielzeit in eigenen Waggons, in dem ozeanblauen Zug.
Diese Waggons nehmen wir dann wie ein Schneckenhaus auch mit auf unsere Projektreisen. Das heißt also, dass wir den Zug dann immer in die Nähe der Spielorte bringen und dann dort von dort aus arbeiten können. Also den Zug also als mobile Produktionsstätte und mobiles Hotel benutzen.
Für die 6 Schauspieler, die nun für das Stück Exodus engagiert wurden, ist das Leben im Waggon am Emdener Güterbahnhof faszinierend.
Dadurch ist auch nur so eine Produktion machbar und möglich, dass sich alle gut verstehen und zusammenhalten und zusammenarbeiten. Und man bekommt auch so das Gefühl wie die Exodus-Passagiere. Man erlebt alles zusammen.
Eigentlich ist alles da. Das ist so schön.
Ich finde es total gemütlich.
Das ist eine besondere Atmosphäre. Vor allem, wir sind alle zusammen irgendwie und wir sehen uns alle quasi unverschönt, ungeschminkt und putzen Zähne zusammen. Und das ist fürs Theater die beste Atmosphäre.
Für die Exodus-Produktion hat der Theaterchef sogar eine jüdische Köchin engagiert. Von der israelischen Kost sind alle begeistert. Das ganze Team steht in der Mittagspause in dem Speisesalon des ozeanblauen Zugs vor dem Buffet. Ein typisch israelisches Essen.
Alles, was schmeckt, ist israelisch. Das ist sehr viel mit Zitrone. Die kochen fast alles mit Zitrone, das finde ich wunderbar.
1991 hat Jens Erwin Siemsen das Theaterprojekt ins Leben gerufen.
Unser Name ist Das letzte Kleinod. Und dieser Name ist auch unser Programm. Das heißt, wir schauen nach Geschichten, die vergessen sind oder in Vergessenheit zu geraten drohen, die meist bei jungen Menschen nicht mehr so bekannt sind. Und wir bringen die Geschichte zu ihrem Ursprung zurück. Das heißt, wir inszenieren sie am originalen Schauplatz und schaffen es dadurch auch, ein Stück Heimatidentität zu bewahren.
Fast 20 verschiedene Themen hat das letzte Kleinod bereits inszeniert.
Wir haben eine Vorstellung gemacht in einem Kühlhaus bei minus 23 Grad. Das war eine dokumentarische Vorstellung über einen deutschen Polarforscher. Jeder hatte einen Schlafsack und jeder hatte eine Wärmflasche. Wir haben es auch vorher ausprobiert, wie lange das geht. Und 35 Minuten war so unsere Zeitgrenze.
Von den Walfängern auf Grönland über Schiffsbrüchige vor Spiekeroog bis zu den deutschen Kolonisten in Ostafrika reicht die Palette der Aufführungen.
Wir erfinden Geschichte eigentlich nie selbst. Wir erfinden noch nicht mal die Worte, die in der Vorstellung gesprochen werden, sondern wir arbeiten immer mit den Erzählungen, die wir von den Zeitzeugen bekommen. Und das verschränken wir miteinander und bekommen dadurch Dialoge.
Nicht nur von den Passagieren der Exodus, die im Winter 1947-48 in Emden strandeten, sondern auch von den Ostfriesen vor Ort.
Es wurde eine Geschichte erzählt, dass ein Zeitzeuge dabei war, wie die Juden vom Bahnhof Emden zur Kaserne geführt wurden. Und die sind dadurch aufgefallen, dass sie bunt und kurios gekleidet waren, wie der ältere Herr sagte.
Doch nur wenige Einheimische können sich an die 2500 Juden, die nach Emden kamen, erinnern, berichtet Jens Erwin Siemsen, als er sich mit Emder Laienschauspielern in der alten Kaserne trifft.
Es gibt echt nur kleine Splitter. Die kann ich an einer Hand abzählen. Das war ein älterer Herr, der Geschichte erzählt hat. Können wir eben lesen.
Da kamen auf einmal viele zivile Menschen an.
Das war an der Auricher Brücke.
Die anderen so bunte Kleidung waren, bunt und kurios, ganz anders wie die Deutschen. Dadurch sind die mir überhaupt aufgefallen. Später weiß ich, Lumberjacks nannte man die. Das sind von Kanada die Holzfällerhemden.
Das waren alles Juden. Die sind dann in die Kaserne, ja, man kann bald sagen, getrieben worden von der Besatzung.
Vor Ort in Emden spielen nicht nur Laienschauspieler mit, sondern auch ein lokaler Chor. Auch die Mitglieder der Emder Singgemeinschaft hatten zuvor nichts von den in ihrer Stadt gestrandeten Exodus-Passagieren gehört.
Ich habe mal so rumgefragt, kann sich keiner erinnern.
Der Chor kommt zur Probe in die alte, halb verfallene ehemalige Karl-von-Müller-Kaserne. Die Singgemeinschaft ist im ehemaligen Offizierscasino angekommen. Dort, wo die jüdischen Flüchtlinge einst gegessen haben. Ein riesiger Saal, vermüllt. Auf dem Boden zerschlagene Fensterscheiben, Konservendosen, Steine. An den Wänden, neben den Wappen von Emden und Preußen, wurden Graffitis gesprüht. Seit 17 Jahren steht die Kaserne leer.
Ja, man hat viel geplant und nichts draus geworden. Bis auch da haben sich jetzt private Investoren gefunden. Hier können sie sich noch verdienen.
Ja, Bundesvermögensamt müsste
die anschauen. Ja, die Bund ist ja nicht groß. Ne?
Die Kaserne und deren Fensterfront dienen dem Ensemble als Spielort.
Ja, ist ein bisschen gruselig. Also auch innen drin ja noch die alten Wappen, Wandmalereien zu sehen. Es ist leer, es ist eine Ruine, aber man spürt noch, dass es an Leben gab, was da stattgefunden hat.
Der Israeli Shaul Bustan ist der musikalische Leiter des letzten Kleinods.
Die Echo und so ist wunderbar.
Der Chor probt in dem ehemaligen Offizierscasino. Die Sängerinnen und Sänger müssen aufpassen, dass sie nicht dauernd auf Scherben oder Dosen treten.
Ja? Hey? Probieren wir. Hey?
Soll hören, die Welt soll sich affen verwundern. Verflackern soll die Aufwand.
Die ehemalige Zwangsarbeiterin und Exodus-Reisende Franja Friedmann war auch mehrere Monate in Emden.
Dort waren Kaserne von den Engländern. Ich mit meiner Freundin, mit einem Mann und zwei Kinder in ein Zimmer. 6 Personen in ein Zimmer. Dann war schon die UNRWA von Amerikanern. Aber sie haben geholfen, die Juden. Und wir haben bekommen Essen, mit einem Schüssel Essen.
Die Schauspielerin Claudia Schwarz erzählt von Ginia, die sie als Zeitzeugin in Israel interviewt hat.
Sie war auf dem Weg gewesen nach Aurich ins Krankenhaus mit dem Krankenwagen. Und auf dem Weg, also sie hatte schon die Wehen, hatte dieser Krankenwagen, diese Ambulanz einen Unfall. Und sie und ihr Mann und der Fahrer wurden verletzt und sie wurde daraufhin nach Bergen-Belsen gebracht. Weil dort es gute ärztliche Versorgung gab. Es waren dort Ärzte aus England und Amerika. Und für sie als Auschwitz-Überlebende nach Bergen-Belsen zu kommen, ja, es ist unglaublich, was diese Menschen erlebt haben und dass es für sie nie zu Ende ging. Also es ging immer noch weiter. Es war nicht nur Auschwitz, es war nicht nur der Todesmarsch. Dann kam noch die Exodus, dann Palästina sehen, Haifa sehen, wieder zurückgeschickt werden, nicht nach Zypern zurückgeschickt werden, sondern nach Deutschland und dann in Deutschland nach Bergen-Belsen zu kommen und dort dann ein Kind zur Welt zu bringen. Also unglaublich.
1947-48 kamen mehr als 50 jüdische Kinder in deutschen Lagern zur Welt. Doch die Holocaust-Überlebenden misstrauten den britischen und deutschen Behörden.
Wie ist Ihr Name?
Peter Gabo.
Sie haben sich alle falsche Namen und Geburtsdaten gegeben.
Ihr Name?
Adolf Hitler.
Wirklich?
Ja, ja, wirklich.
Schreib es auf.
Ich habe die kuriosesten Namen und Geburtsorte gefunden, aber es war klar, bei der Religion stand mosaisch.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 150 Jahre alt.
Wirklich?
Ja.
Also Ihr oberstes Ziel, das einzige Ziel war, wir wollen nach Palästina. Und haben dann eben auch für sich überlegt, wie können wir die Zeit hier in Emden gestalten. Und haben sich als Kibbutz Habukea eingerichtet.
Jeder hat gelernt, was er konnte. Jeder hat
Sie haben sich in Emden auch ganz dezidiert darauf vorbereitet, dass Sie das Land aufbauen, dass Sie in Kibbuzime gehen werden und haben Unterricht gestaltet für Kinder, Erwachsene, vor allen Dingen in hebräischer Sprache. Die meisten von diesen Flüchtlingen kamen aus den östlichen Ländern, das heißt kaum jemand konnte Hebräisch, wenn, dann konnten sicher viele Jiddisch.
Ich bin in die Schule gegangen und habe Hebräisch gelernt. Ich war in der zweiten Klasse.
Im Herbst 1947 kamen rund 4000 jüdische Flüchtlinge nach Emden und Wilhelmshaven. Ein halbes Jahr später war die Hälfte von ihnen bereits unterwegs nach Palästina. Die meisten mit Unterstützung der zionistischen Untergrundorganisation Haganah.
Es gab also dieses Kontingent von Großbritannien. Die Menge der Menschen war sehr klein. Auf der anderen Seite gab es unendlich viele sogenannte Displaced People, die nach Palästina wollten. Also muss man anders reinkommen als erlaubt. Und es wurde hier in Emden so gehandhabt, dass die Menschen, die ein offizielles Zertifikat bekommen haben, damit nach Palästina ausgereist sind und dort sofort ihre Papiere abgegeben haben. Und die sind über Haganah Leute nach Deutschland wiederum gekommen. Und hier gab es dann Leute, die haben die Ausweise für die nächsten Menschen schön umgestaltet.
Wir kamen nach Israel am 28. April 1948. Wieder illegal und mit falschen Papieren.
Dazu kam auch, dass wenn ein Mensch, eine junge Frau, ein junger Mann ein Zertifikat bekam und verheiratet war, dass dann der Partner, die Partnerin gleichfalls mit einreisen durfte, sodass viele auch hier nur so, in Anführungsstrichen, geheiratet haben. Nur um der Möglichkeit des Einreisens willen und die sich also dann in Palästina als erstes haben wieder scheiden lassen. Nach der Gründung des Staates Israel am 14. Mai war natürlich völlig klar, jetzt gibt es auch keine Beschränkungen mehr.
Dass der Staat Israel schon im Mai 1948 gegründet wurde, hängt auch mit der Exodus zusammen. Denn dass die Briten 4.500 Holocaust-Überlebende von Palästina ausgerechnet in deutsche Lager nach Lübeck, Emden und Wilhelmshaven zurückschickten, hat weltweit in der Öffentlichkeit einen Aufschrei provoziert. Und der Druck auf die Mandatsmacht Großbritannien wurde durch das Schicksal der Exodus so groß, dass sich die Briten der Gründung eines jüdischen Staates nicht mehr widersetzen konnten.
Fahrt der Exodus. Ein Theaterprojekt in Ostfriesland lässt Geschichte an Originalschauplätzen lebendig werden. Im Lokaltermin auf NDR Info hörten Sie eine Reportage von Michael Hollenbach. Es sprach der Autor. Technik Christian Beseke, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Doris Schiederich. Das Theaterstück wird ab dem 14. Mai in Emden, Wilhelmshaven und Bremerhaven uraufgeführt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.